Imagine you could take your data center and unleash its potential, transform it into a powerful, highly automated IT resource. Imagine a data center that achieves new levels of availability, scale, and efficiency, that moves workloads seamlessly across your private cloud, service provider clouds, and public clouds. You don't have to imagine it. Transform your data center with Windows Server 2012, built from the cloud up.
Ja, herzlich willkommen zurück aus der Pause zu unserem zweiten, sagen wir mal, großen Infrastruktur-Track zum Windows Server 2012. Wir starten wieder wie gewohnt von der ersten Session, die wir gezeigt haben, mit den Herausforderungen. Das heißt, was versuchen wir jetzt zu adressieren Richtung flexible Speicherung? Ich habe schon im ersten Track kurz angesprochen, Richtung Storage-Virtualisierung etc. hat sich einiges getan. Wir werden das Ganze demonstrieren, das heißt, diese Storage-Spaces, über die wir noch sprechen werden, werden wir auch dann live herzeigen. Wir widmen uns ein bisschen auch dem Thema Datensicherheit und Compliance. Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich denken, hoppla, das hat ja eher was mit dem Client zu tun, Daten auf dem Client. Da gibt es aber interessante Funktionalitäten, wie zum Beispiel Datenklassifizierung, die wir jetzt neu mit dem Windows Server 2012 haben, vor allem in Verbindung mit einem File-Server zum Beispiel. Das hat dazu einiges getan, da möchte ich auch ein paar Worte dazu verlieren. Kontinuierliche Verfügbarkeit, das ist natürlich ein Thema, das uns alle interessiert, weil die meisten, sagen wir, unserer Mitarbeiter eigentlich mittlerweile erwarten, dass die Infrastruktur vom Unternehmen eigentlich rund um die Uhr verfügbar ist, weil die arbeitet genauso von zu Hause. New World of Work ist ja was, was die Microsoft auch sehr stark propagiert, auch mit dem neuen Office, das wir hier haben. Das heißt, wir sind es eigentlich gewohnt, zu jeder Zeit von überall zu arbeiten. Das heißt, uns ist eigentlich relativ egal, ob wir jetzt im Büro sitzen, ob wir zu Hause sitzen, ob wir im Kaffeehaus sitzen. Wir erwarten eigentlich, dass wir unsere E-Mails machen können, auf unsere File-Server zugreifen können. Um das Ganze zu bewerkstelligen, gibt es auch im Windows Server 2012 Neuerungen. Verwaltungseffizienz ist ein ganz großes Thema. Das heißt, wir wissen, gerade Cloud-Technologien, Private Clouds, die Cloud im eigenen Rechenzentrum, hochautomatisiert, standardisiert, das sind so Themen, die erwarten wir uns eigentlich auch ein Managementwerkzeug dafür. Die große Familie dafür ist das System Center, das ist heute schon ein paar Mal gefallen, das werden wir da nicht betrachten, das betrachten wir am Nachmittag. Aber wir gehen da ein bisschen mehr darauf ein, okay, was hat sich eigentlich in Windows-Basis-Funktionalitäten geändert, sprich Server Manager. Wie verwalte ich jetzt mehrere Windows-Server in einer Konsole? Solche Thematiken werden wir uns da anschauen. Ja, und der Klaus Reiter wird dann in gewohnter Manier auch den Server Manager kurz einmal herzeigen. Gut, starten wir rein. Wie gesagt, das ist der zweite Track unserer vierteiligen technischeren Serie dahinter, nämlich das Thema der verschiedenen Server und das Management rundherum. Was sind die Herausforderungen, die wir in dem Bereich eigentlich sehen? Gut, das Thema ist immer die agile Reaktion, das hat man auch schon im ersten Bereich. Das heißt, wir müssen einfach schnell reagieren und Verwaltungseffizienz ist da natürlich ein großes Thema. Budgetbegrenzungen, das heißt, wir wissen, IT-Budget ist eigentlich was, das derzeit nicht so sehr im Wachsen ist. Das heißt, die IT-Budgets werden nicht mehr, sondern eher weniger. Das heißt, wir stehen einfach vor der Herausforderung, mit weniger mehr zu machen. Und genau das ist auch unsere Intention, nämlich gewisse Funktionalitäten, die man vielleicht bis dato teuer in Hardware realisiert hat, können wir jetzt im Prinzip günstiger über Software lösen. Weil die Funktionalitäten, die wir da im Prinzip alle heute gesehen haben, Richtung Virtualisierung etc., das ist nichts, wo die Microsoft sagt, ja, da hätte man vielleicht keine extra Bezahlung für diese Software, sondern das sind Technologien, die im Windows Server drinnen sind, die im Prinzip kostenlos verfügbar sind, wenn man den Windows Server lizenziert hat. Ja, die Serviceerwartungen, wie gesagt, das ist auch der Punkt, der Mitarbeiter, der Kunde erwartet sich, dass die Services eigentlich rund um die Uhr laufen und auch mit der Performance, die er braucht. Das heißt, diese Herausforderung haben wir in der IT im Prinzip und ich versuche mal ein bisschen einen Einblick zu geben, wie wir das, sagen wir, diese Herausforderung annehmen mit unserem Windows Server 2012. Das sind im Prinzip drei Themenblöcke, die ich jetzt in der nächsten Stunde da ein bisschen stressen möchte. Der erste Bereich, die flexible Speicherung. Das heißt, wir haben jetzt Möglichkeiten, verschiedenste Speicherarten, das heißt, es muss nicht unbedingt das teuerste SAN-Storage sein, das wir im Hintergrund haben, sondern es reicht auch vielleicht günstigere Direct-Attached-Systeme, wie man damit im Prinzip wirklich Enterprise-Funktionalitäten über die Software realisieren kann. Das werden so Themen sein, die wir uns jetzt anschauen. Kontinuierliche Verfügbarkeit. Da geht es wirklich darum, wir wollen das Service kontinuierlich verfügbar haben, möglichst ohne Unterbrechung und falls irgendwas passiert, wollen wir es möglichst schnell wieder am Laufen haben. Das ist die Idee dahinter. Zu dem Thema File-System ist schon kurz gefallen in der vorigen Session. Ja, auch wir haben im File-System natürlich hier Erweiterungen drinnen, um solche schnellen Wiederherstellungen zu realisieren. Das werden wir jetzt auch ein bisschen darauf eingehen. Ja, und Verwaltungseffizienz. Wie gesagt, der Server Manager ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Das ist so unsere neue zentrale Konsole dahinter. Aber es gibt genug andere Automatismen, wie zum Beispiel Windows PowerShell, das wir hier massiv ausgebaut haben. Auch dazu mehr. Starten wir mit der flexiblen Speicherung. Storage Spaces ist, glaube ich, der Begriff, der, wenn man mit Storage Virtualisierung umgeht, wahrscheinlich am meisten bekannt sein dürfte, wenn man sich ein bisschen in Windows Server 2012 eingelesen hat. Was steckt dahinter? Wir wollen im Prinzip günstige Hardware, SAS-Platten zum Beispiel, direkt attached, virtualisieren und dem Betriebssystem zur Verfügung stellen. Wie das funktioniert, sehen wir gleich ein bisschen später. Das VHDX-Format ist in der ersten Session schon gefallen. Das heißt, wir haben ein neues Filesystem-Format oder ein generell neues Format, wo wir jetzt wirklich große Festplatten bis zu 64 Terabyte unterstützen innerhalb einer virtuellen Maschine. Datendeduplizierung, das ist mir damals sofort als erstes aufgefallen, wie ich mal diese Feature-Liste durchgelesen habe, was da alles geplant ist an Funktionalitäten für den neuen Windows Server 8, wie er damals noch geheißen hat. Jetzt ist er mittlerweile Windows Server 2012. Und das Thema Datendeduplizierung habe ich immer verbunden mit teuren Storage-Lösungen, die im Backend versuchen, Daten zu deduplizieren. Und diese Funktionalitäten haben wir jetzt in der Software mit eingebaut. Das heißt, Teile davon, das werden wir dann ein bisschen später sehen, machen wir direkt im Betriebssystem. Fin Provisioning und Trim, da geht es vor allem um das Thema Loom Management, das heißt Systeme, die sowas unterstützen, die haben die Möglichkeit direkt, also dieses Fin Provisioning und auch vor allem die Relocation von Storage Space etc. direkt über das Betriebssystem zu machen. Hochperformanter Storage, ODX ist auch schon kurz gefallen von Klaus Reiter, der Offline Data Transfer. Wir machen im Prinzip hier wieder so ein klassisches Offloading, Hardware Offloading. Das heißt, wir versuchen im Prinzip zum Beispiel Copy-Jobs, die sage ich mal, sehr ressourcenintensiv sind für die CPU etc. vom Server selbst, versuchen wir auf die darunterliegende Storage-Hardware auszulagern, wenn diese das ODX-Format schon unterstützt. Wie gesagt, das ist eine relativ neue Funktionalität, wandert aber immer mehr und mehr in die Storage-Komponenten mit rein. Das heißt, in dem Fall machen wir nichts anderes. Wir machen zum Beispiel Copy-Jobs direkt auf Storage-Ebene, ohne Betriebssystem im Hintergrund. SMB Direct und SMB Multichannel, das sind jetzt Funktionalitäten vom neuen SMB-Protokoll 3.0, das im Windows Server Einzug gehalten hat. Das heißt, wir haben nicht gesagt, okay, wir machen das SMB ein bisschen schneller oder was auch immer, ein bisschen besser, sondern SMB 3.0 ist eigentlich vom Grundansatz her wesentlich überarbeitet worden. Das heißt, SMB Direct, da haben wir wieder das Hardware-Offloading mit drinnen, das heißt, wir können zum Beispiel direkt auf Storage-Systeme oder auf Netzwerkkomponenten für einen Copy-Job zugreifen. RDMA zum Beispiel ist die Funktionalität dahinter, wenn das die Netzwerkkarten unterstützen. Und SMB Multichannel geht dann wirklich in die Richtung, wenn ich mehrere Netzwerkkarten in meinem Server drinnen habe, kann ich hier wirklich mehrere Multichannels nutzen und falls ich wirklich irgendwo einen Netzwerkkartendefekt habe, wird im Prinzip transparent für den Benutzer hier der Kanal umgeschalten. Das sind im Prinzip alles Funktionalitäten, die es uns ermöglichen, auf Basis von SMB hochverfügbare Storage-Lösungen zur Verfügung zu stellen. Weil unsere Intention ist es letztendlich, über SMB und File-Server virtuelle Maschinen zu betreiben, Datenbanken zu betreiben. Branch Cache, das ist eine Funktionalität für einen Client primär, wenn es darum geht, Caching von Dokumenten, Inhalten, vor allem auch in Kombination mit Deduplizierung natürlich ein Thema, wurde wesentlich vereinfacht, die Administration dazu. Ich glaube, da zeigt aber der Bernhard Edelbacher dann beim Client noch ein bisschen mehr dazu. Ja, Storage-Möglichkeiten, wie gesagt, wir haben jetzt auch iSCSI-Target mit an Bord, das heißt, wir können auch hier iSCSI direkt verwenden. NFS, wenn das ein Thema ist, wir können auch hier das einbinden. Virtual Fiber Channel, war schon eine Thematik im vorigen Track, das ist ein Thema, das wir jetzt mit unterstützen. Das Resilient Filesystem ist jetzt ein neues Filesystem, das speziell darauf ausgelegt ist, wenn irgendwo schief geht, eine relativ schnelle Wiederherstellung zu machen. Da gehe ich dann ein bisschen näher drauf ein. Und letztendlich haben wir durch unsere Datei- und Speicherdienste wesentlich erweitert. Schauen wir uns einmal SMB 3.0 an. Wie gesagt, das ist unser neues Format. Im Prinzip geht es darum, wir haben irgendwo einen Cluster mit entsprechenden RAID-Arrays zum Beispiel und stellen letztendlich über einen File-Server, über SMB Plattenplatz zur Verfügung. Unsere Idee ist es nun, auf Basis dieses Plattenplatzes, dieses File-Servers, entsprechende virtuelle Maschinen drauf zu betreiben. Das heißt, wir können da VMs drauf betreiben, wir können einen SQL-Server drauf betreiben und sind relativ unabhängig von der entsprechenden Technologie darunter. Das heißt, dann kommen jetzt solche Technologien wie SMB Direct, sprich der Verkehr geht direkt über die Netzwerkkarte oder Multichannel, falls wirklich eine Netzwerkkarte ausfällt, transparenter Failover schlägt hier voll durch. Das SMB ist immer verfügbar, sprich der File-Server ist immer verfügbar und das steigert natürlich auch die Verfügbarkeit meines Storage-Systems drunter. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier statt RAID-Arrays verwenden, ist natürlich eine Möglichkeit im Verbund mit Cluster-Shared-Storage-Systemen und das ist jetzt eigentlich das Interessante. Diese Storage Spaces dahinter. Das ist was komplett Neues. Das heißt, die Idee ist einfach zu sagen, okay, wir haben darunter physikalische Platten. Das können jetzt direkte Attached-Systeme sein, SAS-Platten zum Beispiel. und die virtualisieren wir und stellen es dann im Prinzip dem Betriebssystem zur Verfügung. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten, solche Pools, letztendlich ist es günstigerer Speicher, letztendlich hier hochverfügbar zur Verfügung zu stellen, Replikationen, Spiegelung zu machen auf Software-Ebene. Und das ist eine interessante Möglichkeit, sage ich mal, im Rechenzentrum, sich zukünftig zu überlegen, okay, brauche ich wirklich ein teures SAN dahinter für gewisse Bereiche oder reichen mir vielleicht direkt Attached-Systeme, die wesentlich günstiger sind und wo ich trotzdem eine relativ hohe Verfügbarkeit aufgrund der Software, des Software-Layers hier bekomme. Also das sind interessante Einsatzszenarien, die uns hier der Windows Server 2012 jetzt erstmalig bietet. Und das ist sicher sag ich mal, eine Technologie, die man sich auf alle Fälle anschauen sollte, weil da steckt reichlich Potenzial dahinter. Ja, das ist jetzt das Thema Deduplizierung. Das heißt, wir haben in gewissen Einsatzszenarien die Möglichkeit, Datendeduplizierung zu betreiben. Da sieht man schon mal eine schöne Grafik, die wir intern einmal ausgetestet haben. Wie schaut es eigentlich mit der Deduplizierungsrate aus? Klar, bei virtuellen Maschinen, wenn VHDs irgendwo in der Library liegen, haben wir sehr hohe Kompressionsrate bis zu 20 zu 1. Interessant sind natürlich so Themen wie genereller File-Share dahinter, Software-Deployment-Share, wenn es um die Software-Verteilung geht. Das heißt, da erreichen wir bei File-Server teilweise die Deduplizierungsraten von 2 zu 1. Und das ist doch, sagen wir mal, bei größeren File-Servern eine Maßzahl, wo ich sage, okay, da kann man drüber nachdenken, Deduplizierung einzusetzen. Weil bis dato, wie gesagt, waren es meistens teurere Funktionalitäten, die man hinzugekauft hat. Jetzt haben wir es im Prinzip gratis im Windows Server mit dabei. Storage Spaces, wie gesagt, wir haben drunter liegend Shared oder Nicht-Shared SAS- oder SATA-Platten im Hintergrund. Was wir im Prinzip machen, wir machen hier ein Pooling. Das heißt, diese Platten, die hier physikalisch dem Betriebssystem zur Verfügung stehen, können wir in Pools einteilen und wir können das letztendlich dann unserem Windows-Server zur Verfügung stellen. Darauf aufbauend natürlich, unser erster Ansatz ist natürlich Richtung Hyper-V, das heißt, wir betreiben da Hyper-V drauf, aber genauso andere Möglichkeiten wie NFS, Shares, NTFS, Filesysteme drauf zu betreiben, Multi-Channel etc. Das heißt, es sind einfach Technologien hinter den Storage Spaces, die im Prinzip hier als Basis diese neue Technologie verwenden. Ja, und letztendlich haben wir hier oben unsere Applikations- oder File-Server, die dieses SAS Storage Spaces konsumieren. Das Interessante ist eben wirklich hier, diese Ausfallsicherheit auf günstigerem Storage zu realisieren. Das heißt, das sollte man sich auf alle Fälle anschauen, wenn es darum geht, zum Beispiel bei einem neuen Projekt sich zu überlegen, okay, brauche ich jetzt da, welche Storage-Systeme brauche ich, wäre sowas vielleicht eine Alternative dazu. Ja, und somit schauen wir mal in die Demo rein. Der Klaus Reiter hat da ein bisschen was vorbereitet, um mal das Thema Storage Spaces auch herzuzeigen.
Also nochmal darauf zuzukommen, es gibt, also wie gesagt, das ist eine neue Möglichkeit, wenn man es in dem Bereich hochverfügbar verwenden möchte. Es gibt heute schon Boxen auf dem Markt, die dann bis zu 6 SAS-Anschlüsse auf dieser Box haben und im Prinzip, wenn ich mir dann 3 Einzelhosts dazustelle, die jeweils mit dem SAS-Hostbus-Adapter verbinde, das mit Multipass.io verbinde, und dann habe ich wirklich eine hochperformante Storage mit eben relativ günstiger Hardware drunter. Ich möchte heute kurz das Prinzip erklären oder das einmal herzeigen, wie man das einrichtet. Also ich habe jetzt eine virtuelle Maschine generiert, wo ich einfach 4 SCSI-Disken attached habe, die man jetzt rechts unten sieht. Wie gesagt, SAS und SCSI ist iSCSI ist SCSI ist alles, was mit dem SCSI-Protokoll ist erlaubt. So, dann gehen wir im Task New Storage Pool, dann komme ich in den Wizard eben rein. Wie soll das Ganze heißen? Und dann habe ich schon die erste Wahl, zu sagen, wie viel will ich rein und wo ich da mit Hotspare arbeiten, wenn ich das möchte. Also der Punkt nochmal, Storage-Feature, die man halt bis dato nur aus wirklich Sans kennt, kann der Server für Sie jetzt übernehmen. So, und dann habe ich eben diesen Pool einmal generiert, oder jetzt generiert er mir den Pool. Was er jetzt im Hintergrund tut, er schnappt sich die 3 Platten, wo ich angeklickt habe, macht einen eigenen in einen eigenen Pool rein. Die finden sie jetzt nicht mehr, wenn ich in den Device Manager reingehe, tauchen die jetzt zu der Zeit nicht mehr als Disken auf. So. Anschließend habe ich jetzt meinen Pool und jetzt brauche ich natürlich virtuelle Disken. Da habe ich meinen Storage Pool, weil wir haben jetzt nur einen. So, und da sagen wir jetzt beispielsweise, das ist der Finanzdisk. So, und jetzt kommt eine Auswahl, was ich, wie verfügbar das Ganze sein soll. Simple, das ist im Prinzip Striping. Also dann nimmt er einfach her, schreibt es drüber. Meiner, da geht es um die Spiegelung. Und je nachdem, wie viele Platten man drin hat, also bei 5 kann ich sogar sagen, er soll doppelt spiegeln. Also da habe ich dann eine doppelte Ausfallsicherheit, wenn Sie das möchten. Und es steht auch hier schon drin, für manche Szenarien, wenn man das Cluster-Technologie machen muss, muss man Miner machen. Und dann habe ich noch die dritte Variante, Parity. Und das ist der klassische, ich sage jetzt mal, RAID 5. Also ich lege jetzt hier fest beim Disk, wie ausfallsicher diese Platte sein soll. So. Dann habe ich noch die Möglichkeit, Fixed und Sin zu machen. Wenn man ansehen, weil da gibt es nämlich eine Möglichkeit zum Überprovisionieren. So, mal sehen, dass es schneller geht. So, und was er jetzt tut, jetzt legt er mal genau diese erste Platte an. Und diese Platte würde ich nachher, wenn ich dann in den Manager reingehe, die sehe ich dann quasi als Disk. Und nur noch die Disk. Was im Hintergrund passiert, dass das jetzt ein RAID 5 Platten ist, sehe ich oder weiß ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. So. Und jetzt ist er gleich weiter in den Wizard gegangen. So, da ist mein Disk. Ich habe gesagt, Finanz. Da fragt er mich jetzt Filesystem, wenn wir nachher noch kurz ansprechen, also das klassische oder das neue, wie das Ganze heißt. Was ich jetzt schon, wenn ich das Feature, es gibt immer ein neues Feature, Data Deduplication, das muss ich einfach beim Installieren anklicken. Wenn ich das schon auf dem Server installiert habe, könnte ich jetzt da auch gleich reingehen und sagen, er soll die Data Deduplication machen. Lassen wir jetzt mal noch weg. Und ich will mir nachher noch anschauen mit dem Laufen im System. Und dann generiert er quasi auf das Volumen jetzt wirklich die Platten und dann steht es uns zur Verfügung. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Dann werden wir noch eine zweite anlegen und da kann man genau das Szenario herzeigen mit dem Überprovisionieren. Also Sie hätten die Möglichkeit, den Share jetzt anzulegen, das werden wir machen mit 1 Terabyte. Physikalisch haben wir gesehen, haben wir aber momentan nur 300 Gig. Also das würde das ganze System erlauben und wenn es dann wirklich Speicher fehlt, einfach Disken dazu da. Also man geht davon aus, just a bunch of disk, was das dann für Gehäuse ist, der Rechner, der muss die einzelnen Platten sehen und dann sagen sie einfach neue Disken oder umgekehrt, ich tausche die 1 Terabyte gegen größere irgendwann nacheinander aus, bis ich halt wirklich den Speicher habe. Also ich bin da recht flexibel, was man sonst nur von der Storage her kennt. Gut, so jetzt haben wir schon das erste Volume. Und dann machen wir eben noch ein zweites, dass man das sieht, dass das prinzipiell geht. Das machen wir jetzt mal spiegeln. So. Und das, wie gesagt, das würde man jetzt zulassen, also er legt jetzt quasi die Platte mit 1 Terabyte, obwohl ich das gar nicht zur Verfügung habe. Also das ist ein Szenario, was ich tun kann, wenn man es braucht. Gut. Und jetzt, müssen wir noch formatieren. Da ist die Disk 6, man sieht es ja mit 1 Gig. Falsch geschrieben. So, genau dasselbe Spiel nochmal. Und jetzt haben wir zwei Disken, die eben zur Verfügung stehen für diesen Server, die halt der eine eben mit 3.5 und der andere wirklich eine Spiegelung hat. Und das könnte ich jetzt, wie wir gesehen haben, für alle Sachen verwenden, ob da jetzt Hyper-V, wenn ich es als Hyper-V-Fallschirm, für einen klassischen Fallschirm oder was auch immer Sie da machen wollen. Gut. So. Und das Ganze findet man unter nachher einem Server-Manager. Wie gesagt, wir gehen nachher noch rein, aber diese Geschichte, es gibt dann eben einen Punkt File und Storage Services und da finden Sie das. Und wenn ich jetzt da kurz reingehe in den ins Computer Management, also auch das Schöne im Server Manager, Sie haben jetzt die Tools eigentlich auf aller Startseite. Und wenn ich jetzt da in das Disk Management reingehe, sehen Sie genau diese zwei Platten. Also die ich jetzt gerade da virtuell angelegt habe, die mit dem 1 Terabyte, die wir eigentlich gar nicht haben, und die Finanz. Und die anderen klassischen Platten, also sie gibt es natürlich noch. Die finden Sie hier. Also das sind die vier ursprünglichen Platten und das sind die Storage-based Devices. Und das handelt er halt jetzt selber alles mit eben den gesagten Mitteln. Gut, nachträglich könnte ich noch in den Storage-Pool reingehen und sagen Add Physical Disk. Weil ich habe, Sie haben vorher gesehen, ich habe ja eine vierte noch und dann packt er die einfach mit rein und so hätte ich das jetzt erweitert um 100 Gig und theoretisch, wenn ich jetzt wirklich an die Performance-Grenzen von dem 1 Terabyte, dann müsste ich halt noch 6 weitere hineinstecken. Dementsprechend ist er da schon hochgegangen und ich habe die ganze Allocation, haben sie ja in die Views drin und da habe ich meine Disken. Diese Disken finde ich jetzt dann ganz normal in dem Pool und man sieht schon, der Server Manager geht über alles drüber, aber da haben sie natürlich auch die Möglichkeit, da ist mein Storage und da sieht jetzt meine zwei Platten, da haben sie wieder die Informationen dazu, Bus-Typ, Storage-Typ, Storage-Spaces, also das geht dann wieder alles zentral und von dort weg könnte ich eben wieder weitergehen und auch meine Shares machen. Jetzt sind wir den Fall selber vor. Ja. Gut. Dann eben das jetzt einmal Storage-Space-Möglichkeit, dann schauen wir uns einmal ganz kurz auch den File-Cluster an. Da habe ich jetzt die eine Maschine schon aufgemacht, weil das war die Frage von vorher mit Nick-Teaming. Wo ist der oder ist jetzt das drin? Ja, wenn Sie halt einen Server neu aufsetzen und dann auf diesen Rechner verbinden und in Local Server reingehen, das ist eigentlich das Bild, was der früher den Initial Task Wizard ersetzt. Und da haben Sie den Punkt Nick-Teaming per Default ausgeschaltet. Wenn ich dann eben reingehe in das Feld, dann habe ich dann meine Adapters und dementsprechend würde ich eben, wenn ich jetzt frei habe, ich habe jetzt meine schon verbaut, haben Sie eben Add New Team und dann sehen Sie hier genau Ihre zwei Heartbeat, also das sind meine wirklichen zwei physikalischen für intern und für das Heartbeat und dann haben wir hier die Teams, die da angelegt sind und wenn Sie das möchten und es gibt eben drei Modis und das sieht man am Anfang. Da muss man wirklich die Additional Properties aufmachen, weil bei der Default, glaube ich, legt das als Switch Independent an, was einfach heißt, dann ist es wurscht, wo das steckt, es ist immer nur eins aktiv. Bei Static Teaming gehe ich davon aus, dass der Team dahinter das unterstützt, dann habe ich eben die volle Geschwindigkeit. Und der dritte Modus, LACP, da muss ich passen, das ist irgendwas mit dem Netzwerkdevice, also das kann ich auch noch einstellen. Und das ist jetzt eben onboard drin. Ich brauche eigentlich nur die klassischen Treiber, die ich im Betriebssystem heute installiere, verwenden und das Teaming macht der Windows-Server. Gut, schauen wir uns dann noch eben den Cluster selber an. Ups. So. Und das ist jetzt unser File-Cluster, wo wir uns gerade drauf befinden. Und man sieht jetzt hier bei den Rollen, es gibt hier zwei verschiedene Möglichkeiten, wenn Sie den Share jetzt anlegen. Und man sieht, gehen wir wieder rüber, haben wir noch gar nicht. Sie haben oben File-Server und Scale-Out-File-Server. Und der Scale-Out-File-Server ist jetzt genau das, was wir heute angesprochen haben. Das ist vorgesehen, wenn Sie Hyper-V drauf legen wollen oder zukünftig SQL-Datenbanken, das eben dann mit SQL 2012 auch supportet wird. Dann ist es der Scale-Out-File-Cluster. Ich werde ganz kurz die Rolle anreißen, das fragt er sich dann beim Installieren. Und dahinter liegen dann, genau wie man es so kennt von der Storage her, Sie haben hier die Möglichkeit zu sagen, ich habe dem Cluster eben zwei Loons gegeben und bei dem einen habe ich gleich gesagt, das ist ein Cluster Shared Volume, das ist gesagt im 2012 neu, Sie klicken einmal unten dran, das ist es und was er dann tut, er markiert das als Cluster Shared Volume, er tragt im DNS die beiden Noten ein und dann ist es Active Active und Sie sehen das, wie Sie es kennen oder wer es schon angeschaut hat, Sie finden auf jedem Node, der da Mitglied ist, wenn Sie unter C Cluster Storage Punkt Volume 1 und das habe ich dann von beiden Noten im Zugriff. Die andere Variante ist eben die klassische, wo man kennt, eben den normalen File Share, das fällt von links nach rechts um, aber es ist sehr wohl jetzt auch möglich, das als hochverfügbar zu deklarieren, also wenn dann ein Client, ein 2012er oder ein Windows 8 Client drauf geht, der kennt das und wenn wirklich gerade ein Failover passiert, passiert das auch transparent. Das schaut dann eben so aus, nochmal, dass man das gesehen hat, Configure Role, Sie sagen File Server und im Wizard kommt genau diese zwei Typen und da steht das auch wirklich sehr schön beschrieben drin, was eben der klassische File-Server ist und da muss man eben aufpassen, manche Funktionalitäten gehen dann nur in den Modus, zum Beispiel Data Deduplication kann ich nur in diesem Modus fahren. Beim Scale-Out-Server geht das zum Beispiel nicht, aber Scale-Out eben, wie gesagt. Hallo? Scale-Out eben primär für Hyper-V und SQL. Gut, und wenn man dann noch weiter unten schaut, bei diesen Shares. Und da sieht man eben schon, das habe ich jetzt hier angelegt, SQL und per Default, wenn ich auf dem drauf bin, ist das hochverfügbar. Aber wie gesagt, dieses geht auch beim Server. Wenn man da mal reingeht in die Properties, in so ein Share. Und das schaut eben auch ein bisschen neu aus. Da haben wir die Permissions und da haben sie eben die Settings. Und hier kann ich ja wirklich diesen klassischen File-Share auch schon enablen, dass der eben hochverfügbar ist. Dann auch die Settings, das man von früher noch kennt, also Enabled Access Based Enumeration, da geht es darum, wenn jemand kein Recht zum Lesen hat, dann sieht er das gar nicht. Und dann eben Caching, ob ich das erlauben will, eben ob ich Offline-Folder Caching erlauben möchte und das Ganze, ob ich das noch verschlüsseln möchte, konnte ich auch noch eintragen. Gut, das einmal zum Server, vom Cluster-Sicht her und sonst finden Sie jetzt alles, diese ganzen Sachen eben in dem Server-Manager unter File, Storage und Shares. Also ich kann von da weg alles zentral steuern, anschauen, was wir schon gemacht haben und eben noch zuletzt von den Disken her, von Data Deduplication. Volumes. Also da kann ich dann auch mit Queries arbeiten, was mich nämlich nachher interessiert, weil mir gesagt, wenn ich im Prinzip holt sich der oder sie können da alles zentral reinholen, dann habe ich natürlich tausend so Volumes und Shares und sonstiges. Und hier eben einmal das Beispiel bei uns, was wir jetzt von den Folien gesehen haben mit dem File Store. Sie sehen hier ist Data Deduplication eingerichtet. Das ist unser quasi Installationsshare und bei uns haben wir eben eine Rate von 52%, was wir da sparen auf dem File-Server, mit eben, auf der man kann es lesen, 106 GB gespart worden, eben mit den ganzen Informationen, wie viel da belegt ist. Und beim unteren, und das deckt sich auch ein bisschen bei User Shares, das ist unser Roaming-Folder-Ordner, da haben wir allerdings nur 12% Data Deduplication und ich glaube in der Folie stand 20% drin. Also ein bisschen drunter legen wir. Allerdings ist bei uns da extrem wenig drauf. Aber Sie sehen, und das ist recht schnell eingerichtet. Ich gehe, wenn ich das Feature, also das ist das Feature bei, wenn Sie sagen Add and Remove Roles, da gibt es unter File Services eben Data Deduplication als Feature. Wenn ich das aktiviere, hat es der Client und ich gehe einfach her auf die Volumen und sage Configure Data Deduplication und da gibt es dann auch nochmal Werte, wie Sie das Ganze handeln wollen, ob er, wann er mit Daten anfangen soll, ob sie bestimmte Files erst nach 5 Tagen erst einmal anlegen wollen oder ob sie auch bestimmte Files überhaupt nicht deduplizieren wollen. Also das kann ich dann alles hier eintragen. Okay. Gut. Das wäre es einmal als Übersicht gewesen. Also das sind, denke ich, die massivsten Neuerungen im Bereich File-Services. Unterstützung neuer Hardware, wie Nick-Teaming, Transparent Failover Clustering, eben dann in Verbindung, was wir auch vorher schon gesehen haben, mit den Hyper-V-Maschinen und eben als neue Option Storage Spaces, dass sie eben auch eventuell günstigere Hardware einsetzen, um sowas zu erreichen. Gut, dann gebe ich wieder zum Bernhard.
Danke, Klaus, für die Demo. Ich glaube, man hat schon mal gesehen, in welche Richtung es geht, Richtung Deduplizierung, Storage Spaces etc., dass das eigentlich nichts ist, was, sagen wir mal, Rocket Science ist, sondern eigentlich relativ einfach, ein Windows Server 2012 auch zu konfigurieren ist, was ja auch nicht so uninteressant ist. Gut, schauen wir ein bisschen weiter zu dem Bereich kontinuierliche Verfügbarkeit. Bei uns geht es vor allem auch um die Minimalisierung des Administratoraufwandes. Das Thema Server Core ist schon mal auf der Seite heute gefallen. Ja, Server Core wird auch aufgewertet. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, sowas jetzt remote zu managen über PowerShell. Das heißt, wir haben auch .NET mit an Bord, auch im Core. Das heißt, bei uns ist einfach das Thema Windows Server Core ein sehr essentielles. Das heißt, die Idee ist schon zu sagen, okay, wir haben jetzt lauter Windows Core Instanzen, um zum einen die Administration zu verringern und zum anderen auch das Update-Verhalten. Weil sogar ein System, das weniger Software drauf hat, ist weniger anfälliger, braucht weniger Updates, die Updates gehen schneller durch und für die Administratoren ist es natürlich wesentlich angenehmer, weil sie nicht so viel Zeit verbraten müssen und zu warten, ob das Update gut gegangen ist. Das heißt, Server Core ist ein wichtiges Thema nach wie vor und wurde auch entsprechend erweitert. Das zweite Thema ist auch schon kurz gefallen, Nick-Teaming. Was steckt da dahinter? Im Prinzip geht es beim Nick-Teaming darum, ich habe Netzwerkkarten physikalischer in meinem Server drinnen und möchte sie zu einer logischen Einheit zusammenfassen. Das heißt, ich habe zum Beispiel da aber 10 Gig-Karten drinnen und möchte einfach aus dieser eine große Karte machen. Das heißt, mit entsprechender hohen Verfügbarkeit, falls man Karte wegbricht, übernimmt die andere. Das war bis dato eigentlich immer Geschichte, wo Microsoft gesagt hat, ja, da gibt es Gesundheit. Gibt es Hardware-Lösungen am Markt von Hardware-Herstellern, die halt Nick-Teaming-Funktionalitäten bieten und dies in den Windows Server damals 2008 einbauen können. Das hat teilweise gut funktioniert, teilweise weniger gut funktioniert, aber so wirklich zufrieden waren die wenigsten, weil es war doch ein gewisser Aufwand, sowas zu integrieren, das hat dann nicht immer hundertprozentig funktioniert. Das hat Microsoft auch zum Anlass genommen und gesagt, okay, wir nehmen jetzt das Nick-Teaming selbst in die Hand und bauen das ins Betriebssystem mit ein. Das heißt auch, Nick-Teaming ist jetzt mit an Bord und kann im Prinzip relativ einfach mit dem Windows Server mitverwendet werden. Schnellere Check-Disk-Operationen, das war immer ein Thema, vor allem auf größeren File-Servern. Wenn irgendwo mal ein korruptes File-System hatte, dann waren wir da mal bei bei längeren Check-Disk-Zyklen. Und für den Administrator waren es dann immer Welten, Tage, Wochen, ja, was das gelaufen ist. Weil ich sage, wenn ein File-Server mal 2 Stunden steht und ein Check-Disk macht, ist das nicht lustig. Weil wenn das noch vor allem im Vollbetrieb passiert, wenn die Mitarbeiter alle auf den File-Server zugreifen, ist das einfach keine angenehme Situation. Auch da gibt es Erweiterungen, das werden wir dann gleich in der nächsten Folie sehen. Failover-Cluster, das trägt sehr stark zur kontinuierlichen Verfügbarkeit bei. Der Klaus Reiter hat schon kurz darüber gesprochen, es gibt ActiveX-Dateiserver oder Datei-Cluster. Das heißt, da laufen wirklich die Cluster parallel. Das heißt, wenn einer wegbricht, ist es für uns eigentlich relativ egal. Der zweite läuft parallel mit. Genauso beim transparenten Failover, da kommen natürlich sehr stark die ganzen Technologien von SMB 3.0 zum Einsatz. Das heißt, einfach dieses Thema Multichannel etc., die ganzen Funktionalitäten, die hier wir im SMB 3.0 eingebaut haben, tragen einfach dazu bei, auch ein transparentes Failover zu generieren. Das heißt, Benutzer bekommt eigentlich nichts mit, wenn ein System über ein SMB-Share umfällt. Minimierung der Ausfallzeiten bei der Aktualisierung. Das sind jetzt Funktionalitäten, die man ursprünglich mit einem System Center Orchestrator, sage ich mal, gelöst hat. Das sind im Prinzip Mechanismen, Workflows, wie ich einen Cluster update. Und diese Funktionalität der Cluster-Aktualisierung haben wir jetzt da, sagen wir, weitergeführt, den System Center Virtual Machine Manager und Teile davon sind jetzt direkt auch ins Betriebssystem gewandert. Mehr dazu in einer nächsten Folie. DHCP Failover, das war meistens doch ein größeres Thema im Netzwerkbereich, wenn man sagt, okay, ich habe mehrere DHCP-Server. Jeder DHCP-Server hat halt seinen Space, den er verwalten darf. Nur wenn ich jetzt einen Ausfall habe, habe ich wirklich ein Problem. Und ich habe nie wirklich die Möglichkeit gehabt, ein Failover zu machen. Das haben wir jetzt im Windows Server 2012 mit drinnen. Das heißt, wir können auch DHCP-Server mit überlappenden Spaces verwalten und dadurch erreichen wir entsprechende Failover-Thematik im DHCP-Bereich. Die Replika ist schon zu Beginn gefallen in der ersten Session. Das ist jetzt eine Technologie, die wirklich rechenzentrumsübergreifend tragend wird. Wie gesagt, bei einem Rechenzentrum, sagen wir mal, wenn man zwei Standorte hat, hat man ja in den wenigsten Fällen wirklich ein geshared Storage über zwei Rechenzentren, weil Dark Fiber ist auch nicht gerade günstig. Und wenn da, sagen wir, die Lokation vielleicht nicht gleich ein paar Kilometer betrifft, sondern ein paar hundert Kilometer, dann ist man da meistens schon sehr beschränkt. Das heißt, meistens hat man dann eine relativ schnelle Netzwerkanbindung und das war's. Und genau auf das zielt auch die Hyper-V-Replika ab, nämlich hier rechenzentrumsübergreifend eine Verfügbarkeit sicherzustellen. Und, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der Desasterfall, falls wirklich ein Standort wegbricht, dass ich die Replikation am zweiten Standort relativ schnell wiederherstellen kann. Und da reden wir nicht jetzt davon, von Backup-Rückspielen, sondern ich habe die Daten wirklich parallel und ich kann innerhalb von Minuten die Systeme hochfahren. Und das ist die Idee dahinter, Disaster Recovery, falls wirklich ein Standort komplett wegbricht, mit dem ich nicht rechnen kann, was ich Hochwasser, das ist ja nicht so unüblich in unseren Breitengraden, haben wir schon ein paar Mal gehabt, dann ist es dafür gedacht, dort wirklich den zweiten Standort relativ schnell online zu bringen. Die Verbindung mit Online-Backup-Services, das ist eine neue Technologie, würde ich fast sagen. Da geht es im Prinzip darum, Microsoft, wie so bekannt, hat ja auch Public-Cloud-Services, das heißt, wir bieten auch quasi Rechenleistung in der Wolke an, wir bieten Storage in der Wolke an und genau auf das zielt das auch aus. Das heißt, wir haben jetzt zukünftig die Möglichkeit, zum Beispiel unsere Backup-Daten direkt ins Microsoft-Rechenzentrum zu sichern. Das heißt, in dem Fall habe ich halt den Backup-Job, geht halt nicht gegen irgendeinen Roboter oder gegen eine Backup-Software, sondern direkt in die Microsoft-Wolke rauf und ich habe dort meine Daten gesichert. Zu den File-System-Erweiterungen, da haben wir kurz schon drüber gesprochen. REFS, für was steht das? Resilient File-System. Das heißt, das ist im Prinzip jetzt unser neues File-System mit an Bord, was im Prinzip dafür gedacht ist, auf dem File-Server den File-Server wesentlich zu optimieren. Das heißt, die schnelle Wiederherstellung bei Korruption und vor allem auch diese Check-Disk-Vorgänge. Also man sieht das da, wurde das einmal bei uns intern getestet. Wir haben da 100, 200, 300 Millionen Files. Und wenn man da einmal ein korruptes Filesystem hat, kann das schon seine Zeit dauern, bis dieser Check-Disk durchgelaufen ist. Das Resilient Filesystem ist jetzt dafür gedacht, dass es wirklich nur die Bereiche sich anschaut, wo diese Korruption stattgefunden hat. Das heißt, wir scannen hier im Normalfall nicht das komplette Filesystem durch, sondern nur der Bereich, der korrupt scheint. Und die anderen bleiben komplett online. Das ist in dem Fall, der Benutzer kriegt gar nichts mit, dass der File-Server irgendwie offline wäre, sondern im Prinzip das File-System checkt nur den Bereich, wo die Korruption stattgefunden hat. Und ganz wichtig ist auch das Thema Stromausfall. Aber man denkt da immer gleich, ja, das komplette Rechenzentrum ist weg. Es reicht aber meistens auch schon, wenn die Putzfrau irgendwo nur sich über Kabel da stolpert und der Strom ist weg. Ist zwar eine kleine Ursache, aber unter Umständen war das genau der zentrale File-Server. Und dann hat man Probleme, dann läuft der Checkdisk unter Umständen relativ lange, wenn er mal neu hochgefahren wird. Und genau um solche Szenarien, nämlich die Stromausfallkorruption zu reduzieren, gibt es das Resilience File System, das genau solche Attacken, würde ich fast sagen, überstehen soll. Das Cluster-Aware-Updating, wie gesagt, da geht es jetzt wirklich darum, Updates in Cluster-Knoten einzuspielen. Das heißt, ich habe da zum Beispiel mit Windows Server Update Services, also WSUS, also die meisten Kunden verwenden das in Kombination mit dem System Center Configuration Manager fürs Patching. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Cluster-Systeme und wir wollen im Prinzip hier unseren ersten Cluster-Node patchen. Das heißt, der Server bekommt es mit, verschiebt automatisch die Ressourcen, patcht den Node und verschiebt dann entsprechend die Ressourcen zurück und patcht den nächsten Node. Das waren ursprünglich Funktionalitäten, die man im Orchestrator realisieren konnte, Teile davon im Virtual Machine Manager und Teile davon sind jetzt ins Betriebssystem direkt reingewandert. Also man sieht, mittlerweile hat man relativ viele Möglichkeiten, um das Thema Cluster-Patching auch zu lösen. Das ist nichts mehr so, was früher extrem aufwendig war, sondern die Sachen sind einfach da. Ich überlege mir einfach nur mit die und die Patches möchte ich applyen, drücke auf das Knopfball und das System patcht automatisch die Systeme durch, verschiebt die Workloads unterbrechungsfrei, rebootet die Knoten und bringt sie wieder online. Ja, jetzt machen wir einen kurzen Exkurs, wenn wir beim File-Server waren, File-Systeme Richtung Datensicherheit und Compliance. Wie gesagt, einige werden sich wundern und sagen, okay, was hat Datensicherheit mit dem Server zu tun? Das ist eigentlich ein Benutzerthema. Microsoft hat im Windows Server 2012 Funktionalitäten eingebaut, mit denen man solche Aktionen oder solche Anforderungen realisieren kann. Dahinter steckt zum einen einmal das Thema zentrale Zugriffsrichtlinien. Die werden wahrscheinlich erwartungsgemäß im AD abgebildet, im Active Directory. Und wir haben das Thema Datenklassifizierung. Das heißt, ich möchte irgendwo Daten klassifizieren und möchte damit entsprechende Rechte steuern. Und der zweite große Bereich ist die Überwachung. Das heißt, ich möchte unter Umständen habe die Audit-Anforderung zu wissen, wer hat auf welche Files zugegriffen, zu welchem Zeitpunkt. Und genau diese Mechanismen, um sowas abzudecken, sind in den Windows Server 2012 mit dem Thema File Classification reingewandert. Eine weitere interessante Geschichte ist auf der rechten Seite der erweiterte Schutz von Informationen. Ich habe schon gesprochen, man kann Daten klassifizieren. Also ich kann sagen, bei Office-Dokumenten zum Beispiel, wenn im Dokument irgendwo drinnen steht, streng vertraulich, dann ist es für mich ein Dokument, das hochschützenswert ist und ich kann automatisch eine Verschlüsselung antriggern. Das heißt, dann wird dieses Dokument, sobald es am File-Server zum Beispiel geladen wird, erkennt die Data Classification vom Windows-Server, hoppala, in dem Dokument steht streng vertraulich, ist laut meinem Regelwerk als hochvertraulich einzustufen und wird automatisch verschlüsselt. Das heißt, da kommen jetzt wieder Komponenten wie das Reizmanagement-Service von Windows Server 2012, der die Möglichkeit hat, Dokumente zu verschlüsseln. Und nur wenn ich die entsprechenden Berechtigungen habe, darf ich sie auch wieder entschlüsseln, zum Tragen. Das heißt, der verschlüsselt automatisch die Dokumente. Was dann passiert ist, wenn jetzt ein Benutzer das Dokument mitnimmt, für das er sogar vielleicht berechtigt ist, weil unter Umständen sind das Finanzdaten, ich bin Mitarbeiter der Finanzabteilung, ich darf ja dieses Dokument am File-Server öffnen und mitnehmen. Aber dann habe ich das, was ich mitgenommen habe, immer verschlüsselt. Egal wo ich speichere, ob das jetzt ein USB-Stick ist, der da vielleicht bei der Microsoft irgendwo einmal ausgegeben worden ist, der nicht verschlüsselt ist, das Dokument selbst an sich ist immer verschlüsselt. Und genau diese Technologie der Verschlüsselung für Office-Dokumente, für E-Mails, das kann man direkt im Windows-Server kombinieren mit dieser automatischen Dateiklassifizierung. Wie schaut das jetzt technisch aus? Im Active Directory vergebe ich jetzt einmal diese Richtlinien. Das heißt, da haben wir im Prinzip die Berechtigungen, die Claims, also Claims ist auch ein neues Thema, was wir im Active Directory mithaben, da kommen wir dann in der nächsten Folie darauf zu sprechen. Ich habe im Prinzip hier meine ganzen Berechtigungen hinterlegt. Das heißt zum Beispiel, wo ich hingehöre, wer ich bin und welche Berechtigungen ich im System habe. Der zweite Bereich, die dynamische Zugriffssteuerung, das ist jetzt eine Technologie, die am Windows-Server basiert. Das heißt, am Windows-Server habe ich im Prinzip diese Rechtesteuerung dateiübergreifend. Das heißt, dort definiere ich zum Beispiel auf dem File Share Finanzen dürfen nur Mitarbeiter des Departments Finanzen zugreifen. Das definiere ich am zentralen Dateiserver. Ja. Windows 8, also man hat auch Notifizierungen vom Kalender direkt in der Präsentation. Sehr schön. Gut, Resource Claims. Das ist jetzt genau die Erweiterung, die wir im Active Directory mit drinnen haben. Das heißt, bekannt war ja immer schon, ich habe Benutzer, das heißt, ich kann Dateien zum Beispiel berechtigen auf gewisse Benutzer, ich habe Benutzergruppen, die ich hinterlegen kann. Neuestes Thema Claims im Active Directory, das heißt, ich kann da weitere Claims vergeben, wie zum Beispiel das Claims Department, die Abteilung, in der ich mich befinde, wird mir zugewiesen, oder auch vielleicht ein Standort, Country zum Beispiel, Österreich, US, was auch immer. Und mit diesen Claims arbeite ich dann bei der Zugriffssteuerung. Das heißt, die kann dann im Prinzip sagen, auf diesem File-Share habe ich mit diesen und diesen Claims Zugriff oder auch nicht. Das heißt, wir können hier basierend auf User- und Device-Claims und auf den Resource-Properties unsere Zugriffsregelwerke bauen. Das heißt, in dem Bereich sage ich zum Beispiel, der User, der User-Claim hat das Department Finance und die User-Clearance High. Das heißt, er darf auch höchst vertrauliche Dokumente sich anschauen. Device-Claim ist ebenfalls ein neues Thema. Das heißt, da kann ich auch feststellen, von welchem Gerät kommt denn der eigentlich oder mit welchem Gerät darf er überhaupt auf Daten zugreifen. Das kann jetzt zum Beispiel sein, wenn das Gerät dem Department Finance gehört, sprich das ist ein Notebook, das halt für die Abteilung Finance zugewiesen worden ist und das Gerät ist zum Beispiel auch gemanagt. Das heißt, da wissen wir, okay, Managed Device wird von der IT regelmäßig mit Software-Updates betraut, hat das ganze Thema Network Access Protection vielleicht aktiviert. Es ist einfach ein Gerät, dem ich vertraue und das kann im Prinzip in meiner Zugriffsregel mit einfließen lassen. Und der rechte Bereich ist dann im Prinzip das, was ich im File-Server mache, mit der entsprechenden Regelwerk dahinter. Das heißt, ich sage jetzt, auf diesem Bereich des File-Servers kann jeder aus dem Resource Department Finance zugreifen, der im Prinzip den Impact High hat. Und das verwandle ich dann in meine Access Policy, die dann im Active Directory hinterlegt wird am File-Server. Und letztendlich kann ich dann im Prinzip sehr granular steuern, wer darf mit welchem Gerät auf meine Daten zugreifen, inklusive der Möglichkeit, diese Daten gleich automatisch über RMS verschlüsseln zu lassen. Und dafür brauche ich keine Benutzerinteraktion mehr. Weil bis dato war es immer so, RMS, wenn ich so ein Dokument hatte, musste ich selber entscheiden, ist das Dokument vertraulich oder nicht und habe selbst einmal sagen müssen, das Dokument ist vertraulich und dann wurde es unter Umständen erst verschlüsselt. Das Ganze fällt jetzt weg, das kann ich über Zugriffsregeln direkt am File-Server zentral verwalten. Also hochinteressante Technologie, weil genau die Anforderungen sind die, die im Moment eigentlich sehr stark auf uns zukommen. Das ganze Thema Daten außer Haus. Weil das war, sage ich mal, vor 2-3 Jahren ist immer wieder was hochgepoppt. Jetzt mittlerweile passiert das öfters, dass da im Prinzip in der Presse steht, hoppala, da wurde wieder eine Festplatte verloren, da waren vertrauliche Daten drauf. In Wirklichkeit waren wahrscheinlich nur Geburtstagsdaten, so wie es da im Kalender stand, drauf. Aber nichtsdestotrotz, es sind Daten außer Haus. Und wenn er mal das Risiko minimieren kann, dass vertrauliche Daten außer Haus kommen, weil selbst wenn die außer Haus kommen, sind sie verschlüsselt. Das heißt, er kann damit nichts anfangen. Also das ist ein wesentliches Thema, das uns sehr stark im Security-Bereich derzeit entgegenkommt. Gut, schauen wir uns den dritten großen Bereich an, die Verwaltungseffizienz. Ich habe zu Eingang schon gesprochen, das Thema PowerShell ist allgegenwärtig. PowerShell ist im Prinzip die Möglichkeit, per Skript oder skriptähnlicher Sprache Administratoren-Tasks auszuführen. Das heißt, so ziemlich jede Microsoft-Applikation, System Center gehört dazu, Exchange-Server spricht PowerShell und ist zum Großteil auf PowerShell-Kommandos aufgebaut. Der Windows Server selbst hat jetzt massive neue Commandlets im PowerShell-Bereich dazu bekommen. Wir haben derzeit über 2300 Commandlets im Windows Server mit drinnen. Das heißt, das ist schon eine schöne Anzahl an Commandlets, die ich hier für die, sagen wir, skriptbasierte Administration verwenden kann. Was auch neu ist, ist eine neue integrierte Scripting-Umgebung, IntelliSense. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt vorhabe, mir ein Skript zu bauen über PowerShell, schlägt man dieses System zum Beispiel schon Aktionen vor, die ich machen könnte. Das ist einfach eine intelligente Scripting-Umgebung, also nicht WordPad unbedingt, sondern wirklich ein bisschen Intelligenz dahinter, damit wir auch den Administrator in seiner täglichen Arbeit auch hier bestmöglich unterstützen können. Der zweite Bereich, die zentral verwalteten Serverrollen. Wie gesagt, da geht es jetzt wirklich darum, Serverrollen zu verwalten. Der Klaus Reiter hat schon gesagt, das Thema Rollenkonzept im Windows Server ist ja wesentlich erweitert worden, eben zum Beispiel Deduplizierung, wenn man sowas haben möchte. Es ist im Prinzip eine Rolle, die ich aufschalte. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Core-Installation haben möchte, aber vielleicht doch die erste Installation mit einer GUI haben möchte, haben wir gehört, kann ich trotzdem die GUI mit installieren, nehme sie dann weg. Und genau dieses Hinzu- und Wegfügen, das sind Technologien, die wir über den Server-Manager machen. Und das auch multiservermäßig. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, auf diesen 20 Servern möchte ich jetzt die GUI wegkommen, ist es genau ein Task, den ich im Server-Manager mache. Und auf diesen 20 Servern ist diese Rolle wieder weg. Wie gesagt, 2300 Windows PowerShell-Commandlets jetzt mit dazu. Wir haben natürlich Erweiterungen gemacht im Job-Scheduling, in der Steuerung etc. Das sind im Prinzip kleinere Funktionalitäten, die wir da noch angepasst haben dazu. Aber wichtig ist zu wissen, wenn es um das Thema Automatisierung geht, aus dem Windows-Server heraus, dann ist das Thema bei uns immer PowerShell in Kombination mit einem System Center Orchestrator, wenn man es zentral verwaltet haben möchte. Wenn wir uns jetzt anschauen, das generelle Management im Windows Server 2012, was steht denn da eigentlich zur Verfügung? Dann sind wir mal jetzt sehr schnell bei den klassischen Standardverwaltungsinstrumenten, eben wie zum Beispiel einer PowerShell, am VS Management, VMI nach wie vor. Wenn man jetzt da Richtung Automatisierung schon ein bisschen gehen möchte, dann sind wir sehr schnell bei PowerShell 3.0, um hier, sagen wir, wesentlich elegantere Tasks zu machen, ist die PowerShell sicher eine interessante Alternative. Und wenn es jetzt darum geht, hier Multiserver-Umgebungen zu verwalten, sprich, ich möchte vielleicht mit einer Aktion gleich 30 Server damit beglücken, dann sind wir sehr schnell beim Server-Manager, wo ich Tasks im Prinzip einmal zentral ausführe und das auf meine 20, 30, 40 Server dann parallel machen kann. Das Ökosystem gibt es natürlich auch, eins habe ich schon kurz angesprochen, Orchestrator, System Center Orchestrator, ist im Prinzip unsere zentrale, sagen wir, IT-Prozessautomatisierung. Technische Automatisierung, das heißt, da gibt es natürlich auch Integrationen mit dem Windows Server 2012 und vor allem das Thema Cross-Platform ganz wichtig im Rechenzentrum. Weil wir wissen, Microsoft ist im Rechenzentrum nicht alleine. Es wird kein Microsoft-Rechenzentrum gehen, das nur 100% Microsoft besteht, weil Microsoft baut keine Hardware, Microsoft baut kein Storage. Das heißt, wir werden immer Komponenten haben, die fürs Rechenzentrum wichtig sind, aber nicht ein Microsoft-Produkt sind. Das weiß die Microsoft und vor allem im Rechenzentrum geht es darum, solche Produkte, solche Technologien auch anzubinden und genau diese in so einen automatischen Workflow mit einzubauen, sei es jetzt zum Beispiel die Provisionierung von einer Entwicklungsumgebung, da können wir genauso dazu, dass ich irgendwelche Looms einrichte etc., Netzwerkkomponenten und Umständen einrichte. Solche Technologien sind bei uns im System Center Orchestrator mit an Bord, der im Prinzip flächendeckend über alle Technologien Automatisierung ermöglicht. Das ist jetzt ein komplett neues Thema, Web Access, nämlich für das Thema PowerShell. Das heißt, ist natürlich ausgelegt dafür, wir wissen, Tablets haben Einzug gehalten, auch in der IT-Administration. Der Bernhard Edelbacher wird dann nach der Mittagspause ein bisschen näher darauf eingehen, was da im Bereich Tablets und vor allem mit dem Windows Server im Backend sich getan hat. Aber im Prinzip geht es darum, Server auch remote zu verwalten. Das heißt, wir haben die Möglichkeit hier über einen zentralen Web-Access im Prinzip unsere PowerShell-Commandos auszuführen. Das heißt, klassisch über Tablet, über ein mobiles Device, wo ich halt nicht die großen Möglichkeiten habe, da vielleicht eine große GUI-Umgebung zu betreiben, habe ich die Möglichkeit, direkt über das Web da meine administrativen Tätigkeiten zu machen. Also ist gerade für mich, also über längere Vergangenheit im Unix-Linux-Bereich, fühle mich da wieder zu Hause, weil genauso haben wir das schon vor 20 Jahren gemacht mit einer Secure Shell-Verbindung. 20 Jahre ist übertrieben, 15 Jahre. Kommt wieder in die Richtung hin, aber man sieht einfach, man möchte einfach dem Administrator simple Werkzeuge an die Hand geben, um seine Umgebung auch remote zu managen, wenn man nicht unbedingt gerade an seinem Arbeitsplatz ist, sondern vielleicht unterwegs ist und nur sein Tablet zur Verfügung hat. Ja, Multiserver-Verwaltung. Wie gesagt, da steckt jetzt dahinter, ich möchte hier zum Beispiel neue Rollen hinzufügen und das kann ich auch offline machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo meine virtuelle Disk liegen habe und dort auch eine Rolle hinzufügen möchte, weil ich halt sage, ich möchte jetzt alle Server mit zum Beispiel dem Duplizierungsrolle ausstatten, kann ich das auch direkt zentral über die Multiserver-Verwaltung machen. Konfigurationsprozesse, wie gesagt, da geht es wirklich darum, ich komme drauf, hoppala, ich hätte gerne eine Einstellung auf meinen kompletten Servern oder auf meinen File-Servern geändert. Gehe im Prinzip her, sage, okay, das sind meine File-Server, da möchte ich jetzt diese Aktion ausführen und das passiert im Prinzip komplett parallel auf allen Systemen. Ja, die Konsole ist ganz wichtig. Vor allem, das wird der Klaus Reiter dann noch zeigen, was man wirklich damit machen kann. Also Microsoft hat sehr viel Entwicklungsaufwand auch in den Server Manager gesteckt, weil wir wissen, System Center ist zwar sehr, sagen wir, sehr mächtig, wenn es darum geht, um Basisdinge zu machen, ist man eigentlich meistens am Server zentral, also selbst auf dem Server gewesen, hat die Konsole aufgerufen. Jetzt gibt es halt die Möglichkeit, das zentral über eine Konsole zu machen und dann mehrere Server anzusteuern. Ja, letztendlich, was soll man damit erreichen? Natürlich die Steigerung der Effizienz der Administratoren. Wenn ich jetzt irgendwo vom File-Server eine Einstellung ändere, möchte ich nicht auf alle 20 File-Server draufgehen, die Einstellung ändern, sondern das wird im Prinzip ein Task sein, die ich zentral absetzen möchte. Und vor allem ganz wichtig, wir haben ein rollenspezifisches Dashboard. Das heißt, je nachdem, in welcher Rolle wir uns befinden, ändert sich natürlich auch die Dashboard-Ansicht. Und das wird jetzt der Klaus Reiter dann in der Demo herzeigen. Das heißt, im Endeffekt geht es hier um den angesprochenen Server-Manager. Gut, dann schauen wir uns den Server-Manager mal in der Demo an.
Gut, also nochmal zusammenfassend, ich habe es ja vorhin in der vorigen Session so gesagt, also der Server-Manager soll für Sie die zentrale Steuerung eigentlich der ganzen Server zukünftig sein. Wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass man dann Server installiert hat, wenn man es jetzt in der Virtualisierungswelt ist, geht es ja, wenn man jetzt ein VMM beispielsweise nimmt, kann ich ja wirklich die Templates fertig bauen, dass der nachher hochfährt, der hat seine IP, der hat seinen Namen, der ist um Endjoin, der ist eigentlich fertig und wenn ich das habe, würde ich eigentlich zukünftig nur noch mit dem Server Manager draufgehen. Wenn ich den jetzt starte, bin ich im Dashboard, also das ist jetzt eine ganz normale Windows 8 Workstation, ich habe die ersat-Tools runtergeladen, die sind schon verfügbar für das RTM, installiert. Was man vielleicht noch bedenken soll, nachdem ja Windows 8 Client auch Hyper-V spielen kann, die Hyper-V-Management-Tools sind am Client drauf, die muss ich separat als Feature am Client dazu installieren, alle anderen Sachen kommen über die ersat-Tools. Vielleicht wundert sich, also ich habe mich gewundert das erste Mal, warum sie nicht da sind, also die sind separat zu installieren. Gut, dann haben wir das Dashboard und Sie sehen hier drei Sachen als Überblick, Add Other Servers to Manage, Add Roles and Features, Create a Server Group. Erstens, je nachdem, wenn ich den natürlich frisch installiere, den Client, hat er überhaupt keine Server drin und Sie können jederzeit die dazufügen, wo Sie möchten oder alle, das geht eigentlich recht einfach. Wenn ich das machen will, gehe ich da rein, dann komme ich in Wizard. Und dann kann ich entweder über das Active Directory suchen, in dem Fall ist es sogar schön mit Windows Server 2012, er zeigt mir alle an, ich kann alle multiselecten, sage mit dem Button rüber und schon sind die alle in dem System drin und er liest sie alle Daten rein und von da weg können sie mit dem Managen beginnen. Vielleicht noch eins kurz zurück zum Windows Management Framework. Was man gesehen hat, also es wird ein Add-on, das ist glaube ich auch schon verfügbar, für Server 2008 R2 geben, dass man das auch nutzen kann. Es sind bloß nicht dann alle Features, aber generell, ich kann dann auch vom Server-Manager die alten Windows 2008 R2 Server managen. Gut, wenn ich das dann habe ich eben hier mein Dashboard und wie gesagt, das ist schon, ich sage jetzt einmal Operation Manager Lite. Sie sehen einfach visuell, es zirkt ein paar Sachen raus, das ist er gemanagt, gibt es Events, rote, gibt es Services, die stehen, gibt es Performance Issue oder hat der Best Practice Analyzer, wenn ich eben den laufen lassen habe, einen Error, also sie gibt beim DNS, hätte ich einen Error und unten bei den File Services sind bestimmte Services jetzt rot und das ist das, was der Kollege vorher gesagt hat, jetzt schaue ich mir an, was das für Services sind, die da gerade stehen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, allerdings kann ich jetzt wirklich hergehen und das sind wir jetzt über drei Server, über vier Server drüber, Start Services und idealerweise geht er jetzt zu alle vier Server hin aus der zentralen Konsole und startet die Services und nachher, und Sie sehen schon, swoop, und das ist jetzt genau das, was wir wollen, an einer zentralen Stelle über vier Server hat er jetzt quasi die Services gestartet. Also da, denke ich mal, eine sehr Erleichterung. Dementsprechend, auch wenn ich das Dashboard verlasse, eben All Servers, das sind jetzt genau die, wo ich da vorher eben reingebracht habe, dann sind wir ein bisschen in der Detailsicht hier, und das können natürlich dann mehr werden, also ich habe jetzt 34, wenn wir fertig sind mit der Umstellung, sind es bei uns auch um die knappe 70 Stück, ich meine, dann ist natürlich schon mühsam, da 70 zu suchen, und ich gehe davon aus, einige von Ihnen werden noch mehr haben, Sie haben dann die Möglichkeiten, Filters zu setzen, und die Filter kann ich mir dann als Queries abspeichern, also auch da einfach Sachen drin, damit er das Leben erleichtert, dementsprechend, wenn ich oben klicke, sehen Sie, dann gleich die unteren Tasks sie ändern, also jetzt bin ich die Events vom DC2, welche Services da gerade laufen, kann ich mir dann anschauen, den Best Practice Analyzer, den könnt ihr jetzt von da weg starten, dann habe ich, jetzt gibt es auch die Möglichkeit Performance-Daten einzusammeln, also das steht per Default ist nicht gestartet, Sie können es schalten und dann tut er einfach so Daten mittracken und Sie sehen auch hier, also mal generell, was da Performance an dem Server liegt, ist und Sie können da auch Alerts hinterlegen und dann auch nochmal die Rolling Features, die da auf dem Server liegen. Das geht dann eben noch weiter und dieses ADS, das discovert er jetzt selber raus. Und anhand, dass ich einfach den Server da mit reingenommen habe, der verbindet sich, holt sich seine Informationsdaten und kennt automatisch schon, bumm, ich bin ein Domain-Controller. Was natürlich insofern wieder schön ist, und das ist dann das Nächste, wenn ich dann auf den Server draufgehe, und jetzt werden wir sehen, jetzt sind wir im Domain-Controller, sieht man in dem mittleren, oberen Teil die Active Directory-Befehle. Das mappt man dann schon hin, und wenn ich jetzt draufgehe, bin ich im Domain-Controller und habe dementsprechend das Tool auf. Wenn wir da jetzt auf DHCP gehen, schaut es anders aus, habe ich den DHCP-Manager. Da wollte ich bloß ganz kurz mal aufmachen, weil das ist auch eins der neuen Features, was Sie tun können beim DHCP. So, und da haben wir Failover. Also jetzt, das war ja mal früher, wenn ich zwei mit Windows betreiben wollte, habe ich einen Scope so ein bisschen überlappt machen müssen, damit ich eben das habe, brauche ich jetzt nicht mehr. Heute können Sie beim 2012-Server DHCP richten Sie ein, was für einen Scope haben, sagen, das ist der zweite DHCP-Server, replizieren wir die Konfiguration über und den Scope und beide bedienen ihn in den gleichen Scope, ohne dass da was passiert und Sie können dann auch in die Events reinschauen und Sie sehen in jedem Event-Log, wer was gerade geleased hat. Also dass wir das erklären. Address Leases, was wir hier haben. Und wenn ich jetzt dasselbe auf dem zweiten Server mache. Jetzt sehen Sie, dass er mir den Dreier aufgemacht hat. Und dann habe ich genau dieselben Informationen. Also das ist jetzt wirklich Ausfallsicherheit oder für einen DHCP-Server und auch Erleichterung in dem ganzen Management drumherum. Gut, DNS, dasselbe, also meine Domain-Controller, da waren wir eben vorher drin. Die File und Storage-Dienste, wo man, da gehe ich jetzt nicht mehr näher ein, das ist genau das, was wir alles vorher gesehen haben. Vielleicht noch ganz kurz bei den Shares, was der Kollege jetzt gerade gesagt hat mit den Claims, wenn man es da irgendeinen Share gibt, wenn ich dann reingehe, und es gibt eben bei den Permissions, das ist eben auch neu, eine neue Option, wenn Sie sagen, einfache Gruppen. So, und jetzt gibt es eine Möglichkeit Add Conditions. Also das, hier hätte man jetzt auch schon Möglichkeiten zu sagen, okay, wenn die Gruppen dazu, also darf zugreifen, aber ich sage, das muss ein bestimmtes Device sein. Also zum Beispiel kann man sich das Szenario vorstellen, wenn er in der Firma ist mit seinem Workstation, darf er zugreifen, kommt er aber irgendwo von der Workstation, von daheim über Terminal Session rein, darf er es ihm nicht holen, dass er es holt. Als Beispielszenario. Also das geht heute schon direkt auf dem File-Server 2012. Und die Kombination eben ist dann später noch eben, was wir gerade angesprochen haben, aber das haben wir leider noch nicht eingerichtet, das Dynamic Access. Gut, dann haben wir noch eben andere Geschichten. Das werde ich noch kurz ansprechen, das ist noch nicht ganz fertig implementiert. Das ist IPAM. IPAM steht für IP Address Management. Das ist ein neues Feature, das ich auch am Server aktivieren kann. Es geht darum, dass Sie die ganzen Informationen aus DHCP, DNS zentral zusammenbringen und steuern können, dass Sie wirklich sehen, wie es in Ihre IPs in Umgebung geht. Kann man nutzen. Er legt, es ist ein Server-Feature, er hat eine Datenbank, er legt Group Policies an, die man dann verteilt. Ein bisschen was sieht man schon. Dann habe ich meine ganzen DHCP-Informationen und DNS drin. Also wenn man sowas haben will, dass ich zentralisiert meine Daten für Adressmanagement habe, ist das ein neues Feature IPAM. Gut. Dann haben wir noch, genau da von oben, wenn wir nochmal kurz aufs Dashboard gehen, was ich ja jederzeit bauen kann, sind meine eigenen Gruppen, Creator, Server Group, wo ich einfach sage, und da zeige ich mir einfach rein, was mich so interessiert, und dann habe ich einfach eine Gruppe mit den Servern, also da kann ich irgendwas nehmen, und wenn ich dann da reingehe, habe ich eine Gruppe, und dann sehe ich halt zentral genau die Server, also auch für persönlich Customizing ist möglich. Vielleicht noch ganz kurz, also die Remote Desktop Service, das macht mein Kollege nachher, weil da hat sich auch einiges geändert. Es gibt jetzt, unter 2008 haben wir den KMS Key gehabt, oder KMS Host, haben wir immer noch. Früher war das ein Command-Zeilen-Tool. Jetzt gibt es die Möglichkeit, oder vielmehr, es gibt jetzt auch ein schönes Tool dazu. Und da gibt es eben die neue Möglichkeit Active-Based Activation. Das geht dann zukünftig für Windows 8 Client und Windows Server Client. Sobald, wenn ich das so aktiviere und die werden Domain-Joined, dann sind sie, solange es Domain-Joined sind, sind sie aktiviert. Also das ist eine neue Option. Das sieht man dann auch hier. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Und da gehen wir davon aus, dass dann zukünftig wohl hier, das ist der Activation Key, der steht hier in einem Container drin, also das macht er sich dann alles selber. Und wir gehen davon aus, dann wird es zukünftig dann noch für das Office 2013 denselben Key geben, den spule ich dann auch ein und dann aktiviert sich alles über diesen Dienst. Gut, und Sie sehen, und das war eben genau das, nachdem ich jetzt weiß, dass das der VA-Service, also Volumen Activation Service ist, habe ich auch genau hier wieder den Task drin in diesem Server und alle anderen Sachen, was ich vielleicht sonst noch brauche, vom Teaming, Computermanagement. Und zum Abschluss, weil da war auch schon kurz vom Active Directory, da möchte ich das bloß kurz herzeigen, wie gesagt, leider, wir haben es noch nicht fertig gebracht in Kürze der Zeit, aber da würde man zum Beispiel diesen Punkt Dynamic Access Control finden und das steht dann auch erst zur Verfügung, sobald Sie einen Windows 2012 Domain Controller haben. Vorher gibt es das noch nicht. Und dann können wir genau die Schritte, was wir da sehen, Create, Claim, die Properties, dann die Policies und dann pushe ich das raus zu den Servern und je nachdem, was da drin ist, geht das halt bis zur automatischen Klassifizierung plus oder halt, dass bestimmte Personen nur auf Fileshares zugreifen, wenn es halt im AD drinsteht, haben das der Abteilung Buchhaltung gehört und sie am Standort XY stehen. Die anderen Geschichten, was noch vielleicht gleich ins Auge fällt, falls jemand gebraucht hat, den Able Recycle Bin, was früher in alten nur der PowerShell war, ist jetzt rausgeführt und Sie finden auch die ganzen Deleted Objects jetzt im AD drin und kann es von hier weg rausbringen. Wie gesagt, das sind noch die augenscheinlichen Sachen, die jetzt im AD auffallen, und wie gesagt, Virtualisierung habe ich schon gesagt, dass er ECRW ist, wenn er auf einem Hyper-V 2012 läuft. Gut, das war es von meiner Seite mal. Eine Übersicht gewesen, dass Sie jetzt sehen, also das ist zukünftig die Schnittstelle der Service Manager, um eben Server zentral managen zu können.
Ja, danke Klaus für die Demo, die letzte Demo vor dem Mittagessen. Gut, dann bleibt mir nur mal die Zusammenfassung, bevor ich noch kurz die Erfahrungen mit unseren Kunden zeige. Wir haben gesprochen zu Beginn, was sind die Anforderungen an die IT, eben die schnelle Reaktion, die agile Reaktion auf neue Geschäftsanforderungen, Budgetbegrenzungen, das heißt, wir haben einfach, also zumindest im Moment ausschaut, wird das IT-Budget eher weniger oder stagniert und nicht mehr, das heißt, wir müssen mit vorhandenen Ressourcen besser agieren und die Serviceerwartungen von den Mitarbeitern ist einfach sehr hoch. Die erwarten sie einfach, dass Services teilweise 24 Stunden am Tag verfügbar sind, 7 Tage die Woche, und dem müssen wir einfach Rechnung tragen mit Technologien, die uns die Hochverfügbarkeit ermöglichen. Und der Windows Server 2012 hat hier wesentlich dazu beigetragen, eben das Thema flexible Speicherung. Storage Spaces haben wir jetzt, glaube ich, ein Helix schon betrachtet, eben die Möglichkeit, hochverfügbare Storage auf relativ günstigen Direct-Attached-Disken zu realisieren. Die kontinuierliche Verfügbarkeit, das heißt, da gibt es gewisse Cluster-Technologien, transparentes Failover, Active-Cluster und natürlich SMB 3.0, das sind so unsere Flaggschiffe, um hier das Thema kontinuierliche Verfügbarkeit wesentlich zu steigern. Und letztendlich die Verwaltungseffizienz, das hat uns der Klaus gerade eindrucksvoll gezeigt, wie man eigentlich mit der neuen Konsole relativ schön Tasks auf mehreren Systemen realisieren kann, sich selbst personalisieren kann. Und man sieht schon, dass da gewisse Technologien von System Center auch reingewandert sind, so ein abgespeckter Teil, aber letztendlich geht es darum, einfach die Administration zu erleichtern und den Administratoren einfach eine effizientere Methode zu geben, hier sagen wir, die IT-Landschaft, die gesamte IT-Landschaft zu verwalten. Ja, zu System Center mehr, wie gesagt, gibt es dann am Nachmittag in der vorletzten Session Better Together. Und bevor wir in die Mittagspause gehen oder in die Fragestunde, möchte ich noch kurz ein paar Minuten dafür verwenden, um einfach einmal ein paar Kunden noch zu Wort kommen lassen, was sie eigentlich mit 2012 für Erfahrungen gemacht haben. Wie gesagt, 2012 war auch ein breit angelegter, sagen wir, Kundenerprobungstest, TAP-Programm heißt das bei uns so schön. Das sind einfach Kunden mit dabei, die selbst ihre Erfahrungen mit dem Windows Server in die Entwicklung einbringen, zurückmelden. Das heißt, wenn die sagen, okay, wir hätten gerne dieses Feature, interessiert es vielleicht noch andere, dann hat man vielleicht gute Chance, dass das ein Produkt mit reinwandert. Und die Erfahrungen, die ersten Erfahrungen mit Windows Server 2012 möchte ich einfach kurz einmal herzeigen.
Availability is critical to us. We deal in very large scale databases and data repositories. Some of the specific reasons that Windows Server 2012 was very exciting to us was in the area of file server capabilities.
With Windows 2012, I don't have to worry about file storage. It just works.
Where we're able to transparently take down a single node of the cluster, have our applications automatically move over to other nodes, then we have plenty of time to work on the node we just took out of the cluster, do our patching, do any type of hardware maintenance that we need, bring it back online, and then let Windows Server 2012 rebalance the loads. It's not just a couple little fixes, it's a huge release, and it's a huge different experience than what we've had before. I would call it revolutionary.
What we see now is really an embracing of technology by students.
The student body coming in, they're really technically savvy.
Our infrastructure is growing all the time.
Network infrastructure for the university has changed dramatically with this increase in laptops and these mobile devices.
Windows Server 2012 is going to help us a lot, transform the way we do some of our outages. With our Server 2012 Hyper-V environment, we have a lot more comfort in patching Windows systems than we do with VMware-based hosts.
Now you can set at a cluster level to say, I want to patch this entire cluster, and you walk away and it does all that work for you.
With Server 2012, I think Microsoft has pretty much leveled the field when it comes to hypervisor with virtualization.
We're able to easily move our VMs from VMware over to Hyper-V now.
With Hyper-V on 2012, it's right there, and then when you couple that with System Center 2012, you get this entire package that, for us, it's a no-brainer.
OutSource3 are a cloud service provider. We are based in the UK, but we have a global reach. Over the last 2 years, we've focused on being a pure play cloud provider.
The way that we position ourselves in the market is we've got a very high quality enterprise grade platform for business critical applications and workloads.
Our customers can run applications and services and actually achieve more in their business using the power of Windows Server and System Center together.
Currently, in order to isolate our customers, we have to provision VLANs and subnets. With the network virtualization feature, we basically have the ability now to run multiple customers on the same hardware with the same IP ranges.
Customers these days really want flexibility, especially when they're looking at kind of hybrid model of cloud. They want to be able to move things, migrate things from on-premise to a hosting provider like us to Azure.
Windows Server 2012 brings us a huge amount of new technology, new features, new capabilities.
Ja, das wäre mal so ein kleiner Einblick gewesen, was unsere Kunden mit dem Windows Server 2012 alles machen. Also es sind schon ein paar so Schlagworte gefallen wie System Center in Kombination mit Windows Server 2012. Also ich glaube, dass das gerade eine hochinteressante Kombination ist, die wir uns am Nachmittag anschauen werden. Auch das Thema Windows Azure, wie es er so schön genannt hat. Unser Public Cloud, was da dahinter steckt, werden wir auch am Nachmittag noch kurz thematisieren, mit dem Thema Rechenzentrum der Zukunft. Aber ich glaube, was Sie einfach mitnehmen sollten, ist, dass Microsoft das Thema Cloud OS, wie es so schön heißt, nicht einfach als Modegag genommen hat, sondern es sind da wirklich viele Funktionen drinnen, die uns erst ermöglichen, den Cloud-Gedanken aufzugreifen. Egal, ob ich jetzt selbst Cloud betreiben möchte, sprich vielleicht zwei, drei Rechenzentren, wo ich transparent Ressourcen herumschieben möchte. Microsoft hat mit dem Windows Server 2012 jetzt erstmalig die Technologie dahinter, sowas im breiten Markt einzusetzen. Bis dato waren es immer hoch spezifizierte Lösungen mit einem Haufen Software- und Hardware-Produkten dahinter. Jetzt ist es sozusagen Commodity geworden, das kann jeder einsetzen, die Funktionalitäten sind da und es hindert uns eigentlich nichts daran, den Windows Server 2012 genauso einzusetzen mit den Funktionalitäten, die wir hier haben. Und um das nochmal kurz zu stressen, das sind nicht Funktionalitäten, die Sie extra irgendwo gegen Einwurf großer Münzen bekommen, sondern das sind alles Basisfunktionalitäten vom Betriebssystem. Jeder Kunde, der einen Windows Server jetzt schon im Einsatz hat, das unter Softwarewartung hat, hat das Produkt genauso in der Funktionalität, wie Sie es hier gesehen haben, bereits lizenziert. Aber mehr dazu gibt es auch am Nachmittag dann durch den Lambert Huber, der dann noch ein bisschen einen Einblick geben wird in die Lizenzierung von Windows Server 2012. Gut, damit bedanke ich mich einmal. Ich möchte noch kurz die Fragerunde eröffnen. Ich habe mitbekommen, im Online sind über 15 Fragen derzeit schon aufgelaufen. Das werden wir jetzt nicht schaffen. Vor allem, es steht auch das Mittagessen vor der Tür. Das heißt, die Online-Fragen werden wir jetzt in der Mittagspause online beantworten, damit auch die Zuschauer im Online-Meeting die Möglichkeit haben, hier Fragen zu stellen. Und ich möchte jetzt trotzdem die Fragerunde hier im Kreis nochmal kurz eröffnen für 5 Minuten, weil dann wird das Essen kalt. Gut, gibt es Fragen? Ja, bitte. Also die Frage, ob wir jetzt schon wissen von Hardwareherstellern, die SMB 3.0 im Storage direkt unterstützen werden.
Ich weiß, dass es gibt, aber ich weiß nicht, welche Hersteller. Ja, das ist angekündigt, dass die Hardwarehersteller das selber delivern werden, ja. Also ich gehe schwer davon aus, NetApp wird dabei sein, weil das ist auch, die machen sehr viel mit uns in dem Bereich. Also das ist angekündigt, wir kommen, ja.
Also die Frage, wenn man jetzt eine heterogene Umgebung hat zwischen Server 2008, der 2 und Windows Server 2012, ob man das komplette Rechenzentrum mit dem Server-Manager runterfahren kann. Beziehungsweise automatisiert im Fehlerfall.
Das würde ich dann über PowerShell lösen, ja. Also da müssten Sie so mal ein PowerShell-Skript bauen und über den könnten Sie das auf jeden Fall machen, ja.
Oder über ein System Center Orchestrator, wo man dann im Prinzip...
Ja, eine Variante, also... Wäre das dann halt die letzte Maschine, wo runterfährt, aber ja, über einen Orchestrator einen Workflow bauen, der das nacheinander macht und dann das auch noch gesteuert sind, das wäre unser System Center Tool dazu, um das über PowerShell anzureißen, ja, definitiv. Oder wie es auch immer, was dann dahinter ist, ob es virtuelle Maschinen sind. Wie gesagt, das wäre unser Tool, ob sie dann ein VMN oder ein vSphere oder was auch immer antriggern oder wirklich direkt auf den Server gehen, dann wäre der Orchestrator das Tool dafür.
Gehen wir von links nach rechts, ja bitte. Ja.
Ich
Die Frage war, ob man mit dem Server Manager remote auch nicht Windows Server 2012, sondern auch Windows Server 2008 mit bedienen kann.
Also für 2008 R2 und ich glaube 2008, da bin ich mir sogar für 2008 R2 wird es eben diese Windows Management, dieses Add-in installieren sie auf den Server drauf und dann können sie über den Server Manager auf die zugreifen. Und dass ein Service starten, gehe ich schwer davon aus, ist drin, ja.
Nächste. Die Frage war, ob Data Deduplication nur mit NTFS geht oder auch mit ReFS?
Ich muss nochmal nachschauen, ich glaube, es geht mit ReFS auch, aber ich bin mir. Muss ich auch noch. Okay. Also. Das wird es in der jetzigen Release nicht, aber es ist auf der Roadmap, dass das in späteren Service Packs oder was auch immer kommen wird. Also manche Szenarien gehen nicht mit dem System, da haben Sie recht. Es ist aber auf der Roadmap, dass das irgendwann nachkommt, ja. Geht da, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Wenn Sie so ein Class, wenn Sie den File Cluster nicht mit Scale Out machen, sondern als klassischen File Server und dann NTFS, dann geht auf jeden Fall Data Deduplication auch im Cluster. In manchen Kombinationen, ja, das, also RFS und, oder im Cluster irgendwelche Kombinationen gingen nicht, das stimmt, ja. Also aber wirklich nochmal nachlegen, welche Kombinationen gehen. Also laut dem Wizard, ja, ich habe es jetzt selber nicht ausprobiert, also was beim Scale-Out definitiv nein, das stand da unten drin, aber beim Unmiss sollte es gehen, aber ich habe es jetzt auch noch nicht ausprobiert.
Und auf der rechten Seite auch eine Frage.
Nein?
Die Frage war, ob die Ausfallsicherheit von DHCP auch ohne Cluster geht und ob das auch mit mehreren DHCP-Servern geht.
Also ohne Cluster definitiv ja. Ich weiß nicht, ob es mehrere sind. Habe jetzt nicht ausprobiert. Ich glaube ja. Wäre noch zu testen, aber definitiv ist es kein Cluster, das ist ein ganz normal, was ich jetzt gemacht habe, auf diesen jeweiligen einzelnen Server die Rolle, DHCP installiert und dann geht man nachher nur her, wenn man den Scope anlegt und sagt, der soll repliziert werden, auf den anderen und dann das war's. Und schon sind die Failover und die sprechen sie untereinander ab. Wie das jetzt im Team, weiß ich nicht, tut mir leid.
Gut, weitere Fragen?
Bitte? Da okay, kann auch Windows 7 Clients damit. Also, das ist jetzt nichts Falsches, wenn ein Kollege ja. Fragt, ich sage einmal ja, weil das im Prinzip, das kriegt er nur ein Falscher, der weiß ja nicht, was da für System drunter liegt. Ja gut, DFS ist ja die Link. Würde jetzt nicht, also normal, DFS, der sagt ja, da liegt es, aber da weiß ich ja nicht, was da drunter formatiert ist. Ja, aber, also ich würde, müssen wir nachschauen, also ich weiß jetzt nicht sicher, aber das würde mich jetzt wundern, dass es nicht geht. Aber wir können nachher einen Test machen, ich mache in der Pause einen Test, wir haben einen XP-Client, dann sage ich dann, ob er darauf zugreifen kann. Sagen wir dann nach der Pause als erstes, ob es geht.
Gut, noch eine Frage? Die Frage war, SMB 3.0 nur mit Windows 8 oder auch mit Windows 7?
Der Windows 7 Client kann zugreifen, kann aber die Features nicht nutzen. Eben diesen transparenten Failover wird der Windows 7 Client nicht mitkriegen. Das kriegt definitiv nur ein 8er und ein 2012er mit. Meines Wissens nein, aber da kann man auch noch einen Kollegen nachfragen. Aber das ist einmal Stand X, also diese Transparent-Verlover, das kriegt nur ein Client aus diesem Betriebssystem mit, aber generell kann er zugreifen. Bloß, ja, das ist der Stand heute. Ja.
Gut, gibt es noch eine Frage? Gut, dann sagen wir mal herzlichen Dank. Ich darf Sie jetzt in die Mittagspause entlassen. Also wir stehen natürlich auch zur Verfügung. Das heißt, wenn es noch Fragen gibt oder auftauchen während dem Mittagessen, wir stehen auch zur Verfügung, Diskussionen. Ja, dann wünsche ich eine angenehme Mittagsruhe. Ich glaube, weiter geht es um 13.30 Uhr.
Weiter geht es um 13.30 Uhr, ganz richtig. Ich darf Sie nur darauf hinweisen, es gibt hinten ein Buffet aufgebaut, es gibt vorne ein Buffet aufgebaut. Unsere Herrschaften auch vom Nachmittag sind bereits da, also eben so Kleinthemen können jetzt gleich adressiert werden. Unser Kollege, der Herr Edelbacher, ist draußen und um 13.30 Uhr starten wir auch für die Webteilnehmer wieder live mit Modern Workstyle.
Genau, mit dem Edelbacher. Dankeschön.